Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell.
Herzlich willkommen zu Folge 70 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Es ist Donnerstag, der 16. Oktober. Mein Name ist Hendrik Wiedewild, ich bin Strategieberater, Rechtsanwalt und Kolumnist hier in Berlin und bei mir ist
Maximilian Hamos, ich bin Jurist und Redakteur aus der Beck Aktuell Redaktion. Hallo.
Wir haben diese Themen für euch. Wehrpflicht als Tombola, ist das erlaubt? Der Russe atmet uns in den Nacken, dürfen wir dann wenigstens verbieten, dass AfD-Abgeordnete nach Moskau reisen? Das fragen wir Henrike Schulte. Das Bundesverwaltungsgericht hat endlich präzisiert, wann man den Rundfunkbeitrag verweigern darf. Und Rechtsschutzversicherer wollen ihre Kunden künftig selbst anwaltlich beraten. Wenn es nach einem Vorstoß aus Bayern geht, dürfen sie das auch. Wir sprechen darüber mit Markus Hartung. Und zum Schluss reden wir noch über sexuelle Belästigung durch einen Rechtsanwalt.
Der Aufreger der Woche.
Derzeit gibt es in Berlin nur ein Thema und es ist eines, das viele Menschen bewegt, nämlich die Wiedereinführung oder das Wiederaufleben der Wehrpflicht. Wir fangen mal mit dem an, was noch klar ist, denn gleich, das kann ich euch versprechen, wird es unklar. Artikel 12a des Grundgesetzes sagt in Absatz 1, Männer können vom vollendeten 18. Lebensjahr an zum Dienst in den Streitkräften im Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband verpflichtet werden. Jetzt soll die Wehrpflicht wieder zurückkommen, man ist sich aber nicht im Klaren, wie sehr und wie verpflichtend das dann sein soll. Die Union will eine Wehrpflicht. Die SPD will Freiwilligkeit, erst einmal jedenfalls, bis man vielleicht rauskriegt, dass man nicht genug Leute bekommt. Das Problem ist jetzt, dass man einen Kompromiss finden wollte. Die Koalitionsfraktionen haben sich auch auf einen solchen geeinigt. Und dann, um alles noch ein bisschen komplizierter zu machen, sagte aber der Bundesverteidigungsminister, dieser Kompromiss entspricht nicht mehr dem, was ich haben wollte. Und so ist eine schon anberaumte und von der Presse auch schon im Vorwege groß angekündigte Pressekonferenz geplatzt. Das ist peinlich für die Koalition.
Also Pistorius ist sich ja auch mit seiner eigenen Fraktion offenkundig nicht so ganz einig darüber, was die Bundeswehr braucht, oder?
Ja, man könnte hier themenspezifisch sagen, es ist ein Mehrfrontenkrieg. Aber es ist tatsächlich so, Pistorius liegt mit der eigenen Fraktion über Kreuz. Die Union, da gibt's auch unterschiedliche Meinungen, aber immerhin stehen die noch geschlossen da, sind aber eben mit der SPD über Kreuz gewesen und glaubten, einen Kompromiss gefunden zu haben. Naja, und jetzt gibt's einen Entwurf, der im Bundestag trotz aller Querelen am Donnerstag, also heute Nachmittag, beschlossen werden soll. Und dann will man also die ganzen Streitpunkte, über die wir jetzt sprechen werden, im parlamentarischen Verfahren beiseite räumen. Dieser Entwurf sieht erst einmal vor, dass bestimmte Jahrgänge angeschrieben werden, ob sie nicht bitte sich bereit erklären würden und zur Musterung gehen könnten. Das sind bestimmte Jahrgänge, die nach dem 31. Dezember 2007 geboren wurden. Frühere Geburtsgänge werden erst einmal nicht angeschrieben. Und hier taucht dann schon das erste Problem auf. Denn wenn man jetzt tatsächlich alle mustern möchte, dann wären wohl die Ämter überfordert, die das machen sollen. Ja, das ist ja auch ein gewisser Verwaltungsaufwand.
Also das heißt, im ersten Schritt will man jetzt einfach mal alle fragen, wollt ihr euch nicht vielleicht mal mustern, damit wir sehen, wie viel wir hätten, theoretisch. Aber auf freiwilliger Basis, man muss nicht zur Musterung gehen.
Genau, das ist so die Idee. Und dann ist ja die Frage, was macht man denn nun eigentlich, wenn man da nicht genug hat? Und hier kommt dann zum ersten Mal, es gibt zwei Stellen, an denen das jetzt eine Rolle spielen wird, ein Losverfahren ins Spiel. Man möchte nämlich das Losverfahren bestimmen lassen und du musst mich korrigieren, wenn ich das falsch erkläre, denn wir haben uns beide hier gerade durch die Unterlagen gefräst und festgestellt, dass das in den Medien auch teilweise etwas unterschiedlich berichtet wird. Aber es gibt ein Losverfahren, was dann auswählt, wer zur Musterung gehen soll. Und es gibt ein Losverfahren, das dann aus der Gruppe der Gemusterten diejenigen rauszieht, die dann auch zur Bundeswehr müssen, für den Fall, dass nämlich nicht genug Leute das freiwillig machen. Dafür, für diesen zweiten Schritt, also für die Einführung einer richtigen Wehrpflicht, die nicht mehr auf Freiwilligkeit beruht, braucht es dann allerdings noch einen weiteren juristischen Schritt, nämlich eine Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundestages. Ist auch ein bisschen eine interessante Konstruktion, ist aber in dem jetzt am Donnerstag in erster Lesung im Bundestag gelesenen Gesetzentwurf schon angelegt. Da steht ja so drin, so wenn das mit der Freiwilligkeit alles nicht klappt, dann machen wir eine Rechtsverordnung, weil die Rechtsverordnung dann aber die Wehrpflicht faktisch wieder einführt, ist sie wesentlich und deswegen muss der Bundestag zustimmen. Auch hier gibt es dann wiederum Auffassungen, die sagen, das soll bitte alles gleich der Bundestag entscheiden, aber ist ja wurscht, jedenfalls braucht es eine Bundestagszustimmung, um diese Wehrpflicht wieder einzuführen und dann gegebenenfalls mit einem Losverfahren.
Okay, also sortieren wir das nochmal so, um es ein bisschen übersichtlich zu machen. Der Pistorius-Entwurf sieht hier eigentlich vor, dass grundsätzlich flächendeckend gemustert wird. Und dann haben jetzt die Verteidigungsexperten von Union und SPD gesagt, nee, lass uns mal nur diejenigen nur dann zur Musterung laden, wenn wir im ersten Schritt nicht genug Freiwillige kriegen. Und das machen wir dann per Losverfahren. So, dann habe ich erstmal gelost, habe dann die Leute gemustert. Und wenn ich dann, und dann bleibt ja für diese, das ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, für diese Gemusterten bleibt ja der Wehrdienst immer noch freiwillig fürs Erste. Und erst wenn sich davon nicht genug Freiwillige melden, dann, so jetzt die Idee von den Verteidigungsexperten, müsse man dann eben nochmal losen. Und da geht's dann darum, wer wirklich eingezogen wird letzten Endes.
Genau, und wir sprechen jetzt gleich darüber, ob das überhaupt geht, ob man überhaupt so eine Tombola machen kann, wenn es doch um Krieg geht und um eventuelles Sterben. Aber man muss, glaube ich, sich einmal vor Augen führen, dieses Losverfahren hat zwei entgegensätzliche Funktionen. Einmal geht es darum, dass man nicht alle mustern kann, weil man die Kapazität nicht hat und deswegen lost. Und das andere Mal geht es darum, dass man nicht genug hat und deswegen lost, weil man irgendwelche Leute rauswählt. Das macht das Ganze also nochmal verwirrender. Aber es gibt also jedenfalls an zwei Stellen das Losverfahren. Und jetzt ist die Debatte ausgebrochen. Da geht das überhaupt? Darf man das? Und da gibt's ein Kurzgutachten von Udo Di Fabio, über das auch in der Presse umfangreich berichtet wurde. Ein Kurzgutachten, und das sagt, eine Teilwehrpflicht für so viele, wie man gerade braucht, sei zulässig. Das ist so eine der Feststellungen. Das ist dann eine Auswahl- und Kontingentwehrpflicht im Gegensatz zu einer Allgemeinwehrpflicht. Und das Losverfahren, schreibt Udo Di Fabio, geht auch, denn das sei gleichheitsgerecht, weil die Chancen nach dem Zufallsprinzip für jeden Einzelnen gleich seien. Das sehen aber nicht alle so. Die Wirtschaftswoche hat zu dem Problem Alexander Thiele befragt, den wir hier auch schon im Podcast hatten. Und der sagt, vorrangig müsste es um eine Auswahl nach Eignung gehen. Er sehe nämlich ein erhebliches verfassungsrechtliches Risiko in dem Ganzen. Das Losverfahren ginge aber nur dann, wenn gelost würde aus einer Gruppe, in der die einzelnen Mitglieder alle gleich geeignet sind. Ja. Und so ähnlich, ihr habt ja auch gerade noch einen Gastbeitrag von einem Gastautoren auf der Seite, Michael Ottel. Und der schreibt bei euch bei Beck aktuell, alle zitierten Texte findet ihr natürlich in den Shownotes, es gebe starke Bedenken mit Blick auf Menschenwürde und die Objektformel, weil durch das Losverfahren die Menschen sozusagen zum reinen Objekt staatlichen Handels gemacht werden könnten. Und er zitiert dann auch den linken Fraktionschef oder Fraktionsvize, glaube ich, der dann sich damit zitieren ließ, dass das Ganze ja ein bisschen an Tribute von Panem erinnere, wo man also ausgelost wird, um sich gegenseitig zu massakrieren. Der linken Fraktionschef Pellmann hat das gesagt. Also das sind so die beiden Fronten, die es da gibt.
Genau, also die rechtlichen Bedenken, die sind schon relativ gravierend. Ich habe diesen Text natürlich auch gelesen von Herrn Ottler auf unserer Seite. Man sollte ja immer seine eigene Seite vielleicht auch lesen.
Das ist ganz gut,
und,
ja.
Und ich sag mal so, dieses Thema Objektformel, ja, das drängt sich insofern so ein bisschen auf, dass man das geschmacklos finden kann, ne, dass man irgendwie jetzt Leute zum Wehrdienst zulost, wo es potenziell ja natürlich auch um Leben und Tod gehen kann. Ich habe mir jetzt mal noch so ein bisschen die Literatur dazu angeguckt, auf die Schnelle, weil das ja jetzt auch alles so ein bisschen hoppla die hopp kam, dieses Thema, und sich ja so relativ spontan hier entfaltet hat. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die Menschenwürde jetzt vielleicht so wirklich der Hebel ist, mit dem man das Thema aufmachen sollte, weil das Bundesverfassungsgericht hat ja auch irgendwann mal gesagt, ne, die Menschenwürde-Objektformel sollte man nicht überstrapazieren. Und ich glaube, da ist auch viel dran, denn man geht dann natürlich immer schnell in so einen Bereich von, man bewertet es irgendwie emotional. Also die Objektformel sagt ja, der Mensch darf nicht zum Objekt staatlichen Handels degradiert werden. Das wäre ein Menschenwürdeverstoß. So, dann stellt sich mir die Frage, wann ist das überhaupt der Fall? Und da kommt man immer schnell, finde ich persönlich jedenfalls, so ein bisschen ins Gefühlige rein. Und beraubt sich so ein bisschen dessen, was ja eigentlich so das Haupthandwerkszeug der Juristen ist, nämlich die Abwägung von Rechtsgütern, weil die Menschenwürde kann ich nicht mehr abwägen. Wenn da eine Verletzung ist, dann ist das Thema tot. Und deswegen ist es natürlich auch immer so ein gerne gebrauchtes Totschlagargument. Aber was ich eben noch nachgelesen habe, wir haben ja eben diesen Grundsatz der Wehrgerechtigkeit aus Artikel 12a Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz, also mit dem Gleichbehandlungsgebot und dem Willkürverbot. Und danach braucht es eben, das ist auch früher immer schon also thematisiert worden, auch als die alte Wehrpflicht noch aktiv war, weil auch da ja nicht, glaube ich, nicht alle einmal eingezogen wurden, die potenziell tauglich gemustert waren. Und dann hat man auch mal gesagt, das ist ein bisschen problematisch, weil man braucht dann, wenn man den Pool, den man hat, nicht ausschöpft, eine sachliche Begründung. Ich brauche ja immer bei Ungleichbehandlung eine sachliche Begründung, warum ich den einen nehme und den anderen nicht. Und in der Literatur, soweit ich das bisher gesehen habe, werden so Entscheidungen im Losverfahren diskutiert und tatsächlich mehrheitlich als rechtlich unzulässig erachtet. eben weil das sich mit diesem Grundsatz der Wehrgerechtigkeit nicht vereinbaren lässt. Ich habe dazu das schöne Zitat gefunden, was ich dir und unseren Hörerinnen und Hörern nicht vorenthalten wollte, aus dem Sachs-Grundgesetz-Kommentar. Der Zufall ist näher an der Willkür als an der Gerechtigkeit. Das fand ich ganz schön.
Sehr hübsch, ja. Also wir sehen jetzt schon, es ist komplex und ich glaube, das größere Risiko ist auch, dass man sich politisch vielleicht überhaupt nicht einigen kann und Wladimir Putin sich kaputt lacht über uns, als dass wir jetzt die Gerechtigkeit hier verpassen, egal ob wir nun ein Losverfahren hier oder dort vielleicht einführen oder auch nicht. Wir werden sehen und werden euch auf dem Laufenden halten, wie dieses parlamentarische Verfahren jetzt weitergeht. Hoffentlich gut.
Die große, weite Welt.
Ja, in dieser Woche gab es ja auch noch ein bisschen weitere Aufregung, nämlich um eine geplante Reise des prominenten AfD-Rechtsaußen. Gibt es sowas in AfD-Rechtsaußen? Ja, das gibt es schon. Im Fall von Markus Frohnmeier zumindest wird der medial gerne so betitelt. Der ist Bundestagsabgeordneter und hatte sich ein besonders hübsches Reiseziel ausgesucht, Moskau. Frohnmeier hat in einem Fernsehinterview angekündigt, er wolle im Frühjahr mal nach Russland reisen, Zitat, um Gesprächskanäle offen zu halten.
Ja, wer hätte das gedacht? Der AfD wird ja vorsichtig formuliert eine gewisse Russlandnähe nachgesagt.
Ja, die sind tatsächlich immer wieder so ein bisschen auch dadurch aufgefallen, das kann man ja auch nachlesen oder sich anhören. Also das in Bundestagsdebatten, wo es um Ukraine-Hilfe geht, da immer so ein bisschen das Täter-Opfer-Schema aus dem Ukraine-Krieg umgekehrt wurde und Ukraine-Hilfen, militärische Unterstützung der Ukraine sehr stark kritisiert wurde aus den Reihen der AfD. Und deshalb gab es auch von der politischen Konkurrenz entsprechend viel Kritik jetzt für diese geplante Reise. Konstantin von Notz, den wir letzte Woche gerade noch bei uns hier im Podcast hatten, Grünen Abgeordnete, warf der AfD vor, offen als Sprachrohr autoritärer Staaten aufzutreten. Und der Generalsekretär der Südwest-CDU, Tobias Vogt, sprach sogar von blankem Verrat an deutschen Interessen. So, jetzt ist aber Hintergrund eben nicht nur, dass es gerade nicht so toll aussieht, wenn deutsche Politiker nach Moskau reisen, wenn Merz, ich glaube, Putin als größten Kriegsverbrecher unserer Zeit betitelt hat mal. Jedenfalls die Lage ist angespannt, die Beziehung. Sondern es geht auch um handfeste Sicherheitsbedenken. So sagte nämlich der Generalsekretär der CSU, Martin Huber, der dpa, Frohnmeier sei als Vasall des russischen Präsidenten Wladimir Putin bekannt und, Zitat, die Gefahr, dass er geheime Informationen an den Kreml weitergibt und so die Sicherheit Deutschlands und Europas massiv gefährdet, sei hoch. So, deswegen hat dann auch die AfD-Spitze aufgefordert, die Reise zu unterbinden und Huber meinte, alles andere sei Landesverrat. Also relativ starker Tobak. In ähnliches Horn blies dann auch der Vorsitzende des Geheimdienste-Kontrollgremiums im Bundestag, Marc Henrichmann, der sagte dem Handelsblatt, wenn ausgerechnet diese AfD eine Russlandreise mitten im Angriffskrieg gegen die Ukraine unternimmt, müssen im Bundestag und bei deutschen Sicherheitsbehörden alle roten Lampen angehen. Und der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter forderte die Parteiführung der AfD ebenfalls auf, diese Reise zu unterbinden, weil sie gegen deutsche Interessen steht und bald mit dem Abfluss von Informationen zu rechnen ist.
Roderich Kiesewetter wieder mit Klartext, aber offenbar ja auch abhängig von der AfD. Ich meine, solche Appelle werden Frohmeier ja eher kalt lassen. Kann man denn diese Reise nicht irgendwie anders unterbinden?
Ja, das ist eine Frage, die sich dann stellt. Kiesewetter sagte nämlich auch, sollte die AfD die Reise zulassen, müsse geprüft werden, und jetzt zitiere ich wieder, ob gegebenenfalls eine juristische Überprüfungsabgeordnete denkbar ist. Also man will eine Überprüfung vielleicht mal prüfen. Wunderbar für einen Jura-Podcast, dieser Satz. Du fragst jetzt vermutlich, was das heißen soll. Ich habe mich das auch gefragt und deshalb habe ich mich heute mal mit Henrike Schulte unterhalten. Die ist Anwältin und zwar bei Oppenländer Rechtsanwältin Stuttgart und vielfach an politischen Verfahren beteiligt von Parteien, Fraktionen, Abgeordneten. Sie berät unter anderem Ministerien, Parlamente und Fraktionen im öffentlichen Recht und im Verfassungsrecht und hat mir mal ein bisschen Auskunft zu diesem Thema gegeben. Ja, herzlich willkommen bei Gerechtigkeit und Loseblatt, Frau Schulte.
Vielen Dank.
Also, wir hatten ja schon gesprochen über die geplante Moskau-Reise von Herrn Frohnmeier von der AfD und so diese Gedanken aus der Bundesregierung, man müsse mal eine juristische Prüfung des Ganzen vornehmen, wenn er das nicht von selber unterlassen würde oder seine Fraktion ihm das vielleicht irgendwie untersagt. Da stellt sich natürlich so die Frage, kann man Abgeordneten eigentlich grundsätzlich das Reisen untersagen?
Also nach der aktuellen Rechtslage kann man Abgeordneten das Reisen vorab nicht untersagen. Es ist immer grundsätzlich so, dass das Reisen von Abgeordneten unter den Gewährleistungsgehalt ihres Rechtes auf freie Mandatsausübung fällt. Das Recht auf freie Mandatsausübung ist in Artikel 38 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz gewährleistet und es darf nur eingeschränkt werden, wenn a) eine Rechtsgrundlage vorhanden ist und wenn es einen Rechtfertigungsgrund gibt und die Maßnahme verhältnismäßig ist. Das heißt, aktuell scheitert es schon allein daran, dass es keine Rechtsgrundlage gibt. Das heißt, es gibt keine rechtliche Regelung, die besagt, dass man Abgeordneten Reisen verbieten darf. Deswegen ist es aktuell schon gar nicht möglich.
Okay, das heißt also, selbst die Bundestagsverwaltung, die ja so im Rahmen der Sitzung oder so zumindest Vorgaben machen kann, die kann jetzt nicht irgendwie sagen, die und die Reise aus Sicherheitsgründen, nationalen Interessen, machen Sie die mal bitte nicht. Da gibt es keine Handhabe für.
Genau, es gibt natürlich immer Empfehlungen und am besten ist, man regelt es in dem Bereich, in dem es auch eigentlich zu regeln wäre, und zwar im politischen Bereich und nicht im rechtlichen. Das wäre immer die erste Empfehlung, auf der Stufe es abzumoderieren. Dann ist es so, dass es unterschiedliche Formen von Reisen gibt, an die sich auch unterschiedliche Anforderungen knüpfen. Und dadurch hat man eine gewisse Handhabe, sag ich mal, um Reisen im Nachgang zum Beispiel zu sanktionieren oder aber zum Beispiel durch eine nicht erfolgende Kostenübernahme das Reisen unattraktiv zu machen.
Okay. Können Sie das noch ein bisschen ausführen, wie, also wenn Sie sagen, nachfolgende Sanktionierung, Kostenübernahme, das klingt so ein bisschen dazu, nach wenigstens ein bisschen Nudging in Richtung des Abgeordneten.
Sehr gerne. Also man muss grundsätzlich differenzieren, welche Art von Reise hier vorgenommen wird. Es gibt einmal die private Reise eines Abgeordneten, die ist natürlich völlig frei. Wohin der Abgeordnete privat reisen möchte, ist seine Sache, sofern er natürlich da nicht auftritt als Bundestagsabgeordneter. Dann gibt es sogenannte Dienstreisen, die man für das gesamte Parlament, also für den Bundestag insgesamt, durchführt. Und zwar wird man da in der Regel durch einen Ausschuss, ein Gremium geschickt ins Ausland. Da gibt es verschiedene Formen von Reisen. Es gibt Einzeldienstreisen, es gibt Delegationsreisen. Und diese Reisen sind auch geregelt. Das ist im Abgeordnetengesetz geregelt und da gibt es Ausführungsrichtlinien. Und wenn man eine solche Reise unternehmen möchte als Abgeordneter, muss man das schriftlich vorher beantragen. Man muss das aussagekräftig begründen und man braucht dafür eine Genehmigung von der Präsidentin. Und zwar ist es dann auch so, dass quasi zum Beispiel der Reisezeitraum vorab festgelegt werden muss, das Ziel, ein Reiseverlauf, warum man dahin fährt, der Zweck der Reise und so weiter. Und wenn die Präsidentin entscheidet, gibt dann je nach Reise auch noch bestimmte andere Zustimmungen, die man einholen muss, dass die Reise durchgeführt werden darf, dann ist die Folge, dass eine Kostenübernahme stattfindet. Das ist wiederum auch an gewisse Pflichten geknüpft. Es gibt dann eine Berichtspflicht, die der Abgeordnete erfüllen muss. Das heißt, er muss nach der Reise einen Bericht über die Reise anfertigen und er muss die Öffentlichkeit darüber unterrichten. Das heißt, wenn der Abgeordnete eine Dienstreise für den Bundestag als Ganzes machen möchte, dann muss er quasi dieses Regime einhalten an Regelungen. Wenn er das nicht tut, darf er nicht für den Bundestag insgesamt im Ausland auftreten und er bekommt natürlich auch keine Kostenerstattung.
Okay, das heißt also, es steht Herrn Frohnmeier jetzt frei, völlig frei, als Privatmensch nach Moskau zu reisen. Und wenn er das aber für den Bundestag machen will, dann braucht er auch tatsächlich eine Genehmigung, die ihm aber auch verweigert werden könnte aus bestimmten Gründen.
Exakt, die könnte ihm verweigert werden. Aber wie gesagt, die Folge wäre nur keine Kostenübernahme. Es gibt in den Ausführungsrichtlinien keine Bestimmung, die eine Sanktion verhängt. Im Sinne von, wenn du trotzdem fährst, dann gibt es eine Strafe. Das gibt es so in der Regelung nicht. Wer aber handeln kann, ist die Fraktion. Die hat tatsächlich eine Handhabe. Es gibt zum einen gibt es auch Fraktionsreisen. Das folgt ähnlich wie die Dienstreise für den Bundestag. Wenn man für die Fraktion unterwegs ist im Ausland, dann legt die Fraktion die Regeln fest und übernimmt auch die Kosten. Und das könnte quasi auch ein Reisemodell sein, in dem ein Abgeordneter unterwegs ist. Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, dass der Abgeordnete einfach sagt, ich reise als Abgeordneter eines Parlaments ins Ausland und will dort in irgendeiner Form tätig werden und Kontakte knüpfen. Und dann ist es so, dass die Fraktion tatsächlich das schärfste Schwert aktuell hat, was Sanktionen angeht. Die Fraktion kann nämlich beschließen, dass eine solche Reise mit den politischen Zielen der Fraktion oder halt auch dann der dahinterstehenden Partei unvereinbar ist. Und wenn der Abgeordnete dann trotzdem fährt, dass es einem illoyalen Verhalten gegenüber der Fraktion gleichkommt, an das bestimmte Sanktionen geknüpft werden dürfen.
Aha, okay.
Das wäre zum Beispiel, beispielsweise wäre das ein Ordnungsgeld, was verhängt werden kann. Und es kann aber auch so weit reichen, dass man bis zum Fraktionsausschluss kommt. Also dass der Abgeordnete aus der Fraktion wegen einer solchen Reise ausgeschlossen wird.
Also okay, die Fraktion kann also das schon sanktionieren, wenn Abgeordnete nicht in ihrem Interesse Reisen unternehmen. Ist denn sowas schon mal vorgekommen, vielleicht auch bei der AfD?
Ja, tatsächlich ist das schon mal vorgekommen und vor allen Dingen auch im Zusammenhang mit Russlandreisen. Das scheint also ein Problem zu sein, das mittlerweile, wie man so schön sagt, bekannt und bewährt ist. Und zwar gibt es dazu schon Präzedenzfälle. Einmal hat es einen Bundestagsabgeordneten betroffen, und zwar den Bundestagsabgeordneten Matthias Moosdorf, der nach Russland gereist ist, ohne dass das mit der Fraktion abgestimmt war, beziehungsweise so, dass das gegen die Interessen der Fraktion verstoßen hatte. Und die Fraktion hat daraufhin ein Ordnungsgeld verhängt gegen Herrn Moosdorf. Und es gab auch mal einen Fall, zum Beispiel in NRW. Da ist der AfD-Abgeordnete Christian Blecks wegen einer nicht abgestimmten Russlandreise sogar tatsächlich aus der Fraktion ausgeschlossen worden. Mhm, okay. Also das ist quasi die drastischste Sanktion, die man erhalten kann. Und die ist in diesem Fall in NRW tatsächlich dann auch von der AfD-Fraktion gegen Christian Blecks verhängt worden.
Was Sie eben schon sagten und was ja über der ganzen Thematik schwebt, ist ja diese Freiheit des Abgeordnetenmandats, ne, aus Artikel 38. Der Abgeordnete ist also nur seinem Gewissen unterworfen. Können Sie vielleicht nochmal ganz kurz sagen, weil das hier so wichtig ist in dem Zusammenhang, das ist ja eine sehr weitgehende Rechtsposition, die man da hat.
Exakt. Also das Recht auf freie Mandatsausübung ist unfassbar weitreichend. Also das betrifft alle Aspekte der Arbeit, die ein Abgeordneter durchführt in seiner Rolle als Parlamentarier. Das fängt an bei Teilnahmerechten an Sitzungen des Parlaments, geht hin zu Auslandsreisen, die man durchführen darf, zu Mitarbeitern, die man einstellen darf, Rederechte. Also es ist wirklich alles, was man sich vorstellen kann, was die Arbeit des Abgeordneten betrifft. Es ist aber so, dass das jetzt nicht schrankenlos gilt. Also grundsätzlich kann man das Recht auf freie Mandatsausübung auch einschränken. Allerdings muss man sich das ähnlich vorstellen wie bei einer Grundrechtsprüfung. Es bedarf ganz grundsätzlich auch dafür immer einer Rechtsgrundlage und es bedarf auch eines Rechtfertigungsgrundes. Das muss immer ein hohes Gut von Verfassungsrang sein und zwar eines, wie gesagt, von Verfassungsrang, was gleichrangig ist mit dem Schutz des Abgeordneten. In Betracht kämen dann zum Beispiel hier Themen wie der Geheimschutz oder aber auch die Sicherheit oder der Bestand der Bundesrepublik.
Ja, wenn Sie es ansprechen, diese Risiken für die Bundesrepublik Deutschland, die dagegen stehen könnten, was kommt denn da eigentlich so in Betracht? Ich habe mich gefragt, was hat denn so ein Abgeordneter an Informationen, die er eventuell ausplaudern könnte? Das war ja eine der Befürchtungen, die so aus dem politischen Raum geäußert wurden, dass da Informationen abfließen könnten, die irgendwie sensibel sind.
Ja, also die Informationen, die ein Abgeordneter hat, die können natürlich schon sehr hochsensibel sein. Das ist einmal das, was im Plenum besprochen wird, aber vor allen Dingen auch das, was in den Ausschüssen thematisiert wird. Und da kommt es auch zum Beispiel darauf an, in welchem Ausschuss ein Abgeordneter sitzt. Im Fall von Herrn Frohnmeier ist es jetzt so, dass der im Auswärtigen Ausschuss sitzt. Das heißt, da werden auswärtige Angelegenheiten besprochen. Das betrifft zum Beispiel auch Einsätze der Bundeswehr. Das heißt, das kann schon hier tatsächlich zu sehr sensiblen Themen führen, die der Abgeordnete mitbekommt und auf die der Zugriff hat, die Verteidigungsfragen oder auswärtige Angelegenheiten betreffen. Es gibt tatsächlich auch Ausschüsse, die ganz hochsensible Themen bearbeiten. Zum Beispiel jetzt beim Bundestag wäre das das Parlamentarische Kontrollgremium, das Geheimdienste überwacht. Da ist es tatsächlich so, dass das ganz hochsensible Themen sind. Und die Ausnahme, die es gibt, die der Besonderheit des Gremiums gerecht werden, ist die Form ihrer Besetzung. Also bei normalen Ausschüssen ist es so, dass Ausschüsse spiegelbildlich nach dem Stärkeverhältnis der Fraktionen besetzt werden. Genau, und die Fraktionen haben dann Benennungsrecht und schicken ihre Leute rein. Bei diesen ganz besonderen Ausschüssen wie dem Parlamentarischen Kontrollgremium ist es so, dass es sich um ein Wahlgremium handelt. Das heißt, die Abgeordneten wählen die Kandidaten frei, die sie einsetzen möchten in diesem Kontrollgremium, ohne dass es auf das Stärkeverhältnis und das Benennungsrecht hier der Fraktionen ankäme. Das ist ein Mechanismus, den damals das Bundesverfassungsgericht zugelassen hat, weil es dieses Spannungsverhältnis erkannt hat zwischen Beratungsrechten der Abgeordneten und dem Geheimschutz. Das heißt, das ist der Mechanismus, den es gibt. Die Frage, ob es zum Beispiel bei Verschlusssachen, die in diesen Ausschüssen behandelt werden können, also Verschlusssachen zu ganz speziell geheimen Themen, vertraulichen Themen oder streng geheimen Themen, da gibt es eine gewisse Abfolge an Stufen, wie geheim eine Verschlusssache ist, die wird tatsächlich anders behandelt bei Abgeordneten als bei Normalsterblichen, sage ich jetzt mal. Wenn normale Bürger oder halt eben Beamte mit Verschlusssachen zu tun haben, dann gilt der staatliche Geheimschutz und dann braucht es eine Sicherheitsüberprüfung. Das heißt, damit ich Verschlusssachen sehen darf oder damit umgehen darf, die zum Beispiel jetzt die Verschlusssache Stufe vertraulich oder höher haben, muss ich eine solche Sicherheitsprüfung durchlaufen. Das ist im Sicherheitsüberprüfungsgesetz des Bundes geregelt, aber, und jetzt kommt nämlich die Krux, für Bundestagsabgeordnete ist es nicht anwendbar. Das heißt, Bundestagsabgeordnete müssen eine solche Sicherheitsüberprüfung nicht durchlaufen. Die haben Zugang zu Verschlusssachen und zwar aller Geheimhaltungsstufen, Kraft ihres Amtes. Man spricht da auch von sogenannten geborenen Geheimnisträgern. Das heißt, auch hier folgt quasi aus dem Mandat heraus eine besondere Vertrauenswürdigkeit, die dazu führt, dass tatsächlich alle Abgeordneten in ihren Ausschüssen Zugang zu diesen Verschlusssachen haben dürfen. Es gibt dann besondere Regelungen, wo die das einsehen dürfen, wann sie was mitnehmen dürfen und so weiter. Aber grundsätzlich ist die Person als Abgeordneter in der Lage, sich alle Verschlusssachen anzuschauen.
Ja. Und genau, Sie sagen es ja, dieses Vertrauen, was man dem Abgeordneten entgegenbringt, das ja auch unsere Verfassung dem Abgeordneten entgegenbringt, das ist ja offensichtlich ein sehr hohes Gut und wahrscheinlich auch ja ein Stück weit etwas, womit man sich dann abfinden muss, wenn man so einen Strich drunter macht. Also dass eben dieses, dass man den Menschen, die da eben demokratisch gewählt werden ins Parlament, dass man denen auch ein hohes Vertrauen entgegenbringt und vielleicht was man sich ja auch bei der Abgabe der Wahlstimme dann einfach bewusst machen muss, ne? Wen wähle ich da ins Parlament und welches Vertrauen bringe ich diesen Leuten auch entgegen, dass es eben nicht nur so ein, naja, so ein Zirkus ist, der da im Fernsehen mal übertragen wird, sondern dass da eben auch ganz gewichtige Interessen verhandelt werden und Leute wichtige Informationen bekommen.
Absolut. Also es ist so, dass man sich als Bürger seiner, ich sag mal, Bürgerpflicht auch, es ist natürlich ein Recht, wählen zu dürfen, aber es ist gleichzeitig auch eine Pflicht, bewusst sein muss, dass man Menschen in Ämter befähigt, wo sie Zugang haben, um über wirklich wesentliche Geschicke dieses Landes zu entscheiden und die auch einzusehen und dass man mit dieser Pflicht oder mit diesem Recht der Wahl sorgsam umgehen sollte und sich gut überlegen sollte, welchen Leuten man dieses Vertrauen als Wähler dann ausspricht. Natürlich gibt es sowas wie strafrechtliche Sanktionen, wenn man mal das Immunitätsthema dann beiseite geschoben hat, falls ein Abgeordneter jetzt über diese Verschlusssachen, zu denen er natürlich auch zur Verschwiegenheit verpflichtet ist, in der Öffentlichkeit berichtet oder aber auch jetzt, ich sag mal, das an andere Staaten weitergibt zum Nachteil der Bundesrepublik. Das heißt, eine strafrechtliche Sanktionierung ist dann schon möglich. Aber dass man jetzt zum Beispiel dann sagen würde, wenn das einmal vorgekommen ist, dann würde der Bundestagsabgeordnete sicherheitsüberprüft oder er darf im Ausschuss nicht mehr mitmachen oder nur zu bestimmten Beratungsgegenständen. Dazu gibt es aktuell tatsächlich keine Rechtsgrundlage. Und da wäre auch immer zu prüfen, wieder diese Verhältnismäßigkeit, wie ist hier das Abgeordnetenmandat und auch natürlich die Kontrollrechte des Abgeordneten, wie sind die vereinbar mit einer Sicherheitsüberprüfung durch Exekutivorgane, wenn man so will. Also das heißt, auch da würde man immer in die Verhältnismäßigkeit eintreten. Es wird auch kritisch bewertet in der juristischen Fachliteratur, aber es bräuchte dafür auf jeden Fall eine Rechtsgrundlage und die hat man halt einfach Stand jetzt nicht. Das heißt, der Bundestag müsste reagieren und müsste eine solche Rechtsgrundlage erst einmal schaffen. Die einzige Möglichkeit, die ich mir jetzt vorstellen könnte, um jetzt schon zu reagieren, wäre zum Beispiel bei diesen Wahlgremien, also dem parlamentarischen Kontrollgremium. Wenn der Bundestag berechtigt ist, Abgeordnete in dieses Gremium zu wählen, könnte er natürlich anlassbezogen auch berechtigt sein, jemanden abzuziehen und wieder neu zu wählen. Also das wäre eine Handhabe, die möglich wäre. In diesem Kontrollgremium sitzt Herr Frohnmeier aber nun mal nicht. Ja. Und bei dem Gremium oder dem Ausschuss, in dem er sitzt, dem Auswärtigen Ausschuss, ist es so, dass der Fraktion das Recht zusteht, jemanden zu schicken. Das heißt, auch hier müsste man wieder mit der Fraktion sprechen, dass die Fraktion Herrn Frohnmeier, falls er jetzt nach Russland reist, falls man Sicherheitsbedenken hat, falls das Vertrauensverhältnis dadurch gestört ist, dass die Fraktion sich bereit erklärt zu sagen, wir tauschen Herrn Frohnmeier aus.
Ja, also unterm Strich, solange es da keine rechtliche Handhabe gibt, kann man erstmal wenig dagegen machen, höre ich so raus. Drum prüfe, wem du deine Wahlstimme gibst, kann man dann sagen. Erstmal herzlichen Dank für dieses Gespräch und für die sehr hilfreichen Informationen, Frau Schröder. Danke sehr.
Sehr gerne.
Einerseits, andererseits.
Am Mittwoch hat das Bundesverwaltungsgericht seine mit Spannung erwartete Entscheidung zum Rundfunkbeitrag verkündet. Geklagt hatte ja eine Frau, die den Beitrag nicht mehr zahlen wollte, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk, Zitat, ein Erfüllungsgehilfe staatlicher Meinungsmacht sei und kein vielfältiges Programm biete. Und damit hat sie nun sogar einen Erfolg in Leipzig eingefahren. Max, muss ich nun keine Beiträge mehr zahlen, wenn mir das Programm nicht gefällt?
Ja, ganz so ist es nicht. Um Gefallen ging es in dem Verfahren auch nicht so wirklich, sondern eher um Ausgewogenheit. Die Frau aus Bayern, die da geklagt hatte, wollte den Rundfunkbeitrag nicht zahlen, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk eben zu einseitig sei und damit der individuelle Vorteil, den sie daraus habe, die Beitragspflicht nicht mehr rechtfertige. Also es ging ja um das sogenannte Äquivalenzprinzip, so dieses Verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung, was da so ein bisschen besteht. Damit hatte sie zunächst keinen Erfolg gehabt. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat noch, wie auch das Verwaltungsgericht davor, die Klage abgewiesen und gesagt, die Möglichkeit, das Programm zu nutzen, reiche als Vorteil aus. Also das war auch immer die Rechtsprechungslinie der Verwaltungsgerichte in solchen Klagen. Ob das Programm tatsächlich vielfältig sei, sei egal. Aber genau da hat ihm nun das Bundesverwaltungsgericht widersprochen und was ganz Neues etabliert. Es sagt nämlich, die Beitragspflicht hänge sehr wohl davon ab, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk seinen Funktionsauftrag erfülle, also Vielfalt und Ausgewogenheit bietet. Und hat deshalb auch die Entscheidung des VGH aufgehoben und zurückverwiesen.
Ich muss gestehen, damit hatte ich nicht gerechnet. Das klingt nach einem ziemlichen Wumms, denn die bisherige Rechtsprechung sah es ja woanders.
Genau, also die hatte mal gesagt, die Empfangsmöglichkeit reicht als Gegenleistung. Das heißt, ich zahle meinen Rundfunkbeitrag nur dafür, dass ich diese Programme ARD, ZDF etc. empfangen kann. Es kam also noch nicht mal auf die tatsächliche Nutzung an, ob ich mir das überhaupt angeschaut habe, sondern einfach nur, ob es überhaupt möglich war.
Ja, ich weiß. Ich erinnere mich daran, ich habe ja mal das Vergnügen gehabt, mich damit zu beschäftigen, weil ich beim Rundfunk mal gearbeitet habe. Und da wurden uns sogar für Geräte Gebühren verlangt, die in irgendwelchen Hotelkellern rumstanden. Ja, also wenn da so 20 Fernseher waren, dann musste für die bezahlt werden, obwohl die im Keller standen.
Ja, und das war eben sehr weitgehend. Und deswegen hatten auch die Klagen, die bisher so dagegen eingereicht wurden und sich gegen den Rundfunkbeitrag richteten, mit dem Argument, er sei, keine Ahnung, zu links, zu rechts, was auch immer, hatten eigentlich allesamt immer keinen Erfolg. Dass allerdings dieses Argument, die Einseitigkeit des Rundfunks, nichts zählt, das hat das Bundesverwaltungsgericht nun abgeräumt und sich dabei auch, das fand ich ganz interessant, aufs Bundesverfassungsgericht gestützt. Das hat nämlich 2018 schon mal in einem Urteil die Beitragspflicht zwar bestätigt, dann hat gesagt, der individuelle Vorteil, den man hat, der reicht, um das zu begründen, 2018 Status quo, hat aber auch gesagt, dieser individuelle Vorteil bemesse sich daran, ob man einen den Anforderungen des Funktionsauftrags des öffentlichen Rundfunks entsprechendes Programm nutzen könne. Also hat da auch so ein qualitatives Element eben mit reingebracht. Und das heißt also auch ein hinreichend vielfältiges Programm.
Das heißt, wenn ARD, ZDF und Co. zu einseitig berichten oder wichtige Themen ausklammern, entfällt für uns alle dann die Pflicht, den Rundfunkbeitrag zu zahlen oder wie soll das laufen?
Also in letzter Konsequenz könnte das so sein, aber das müsste dann erstmal ein Gericht prüfen. Und da hat jetzt das Bundesverwaltungsgericht, und das ist der ganz große Disclaimer, den wir machen müssen, sehr hohe Hürden aufgestellt. Die Beitragspflicht, die sei nämlich nur dann verfassungswidrig, wenn das Gesamtprogrammangebot über einen längeren Zeitraum, da sagt es mindestens 2 Jahre, evident und regelmäßig die Anforderungen an gegenständliche und meinungsmäßige Vielfalt gröblich verfehlt. Gröblich ist auch wieder so ein schönes Juristenwort. Wichtig ist dabei, es geht nicht um einzelne Sendungen oder um irgendwie subjektive Einschätzungen. Es muss ein grobes Missverhältnis zwischen der Abgabenlast und dem Programmangebot geben. Und das muss im Zweifel dann vor Gericht auch durch ein wissenschaftliches Gutachten belegt werden.
Das heißt, also Gerichte müssen letztlich prüfen können, ob die öffentlich-rechtlichen Sender ihrem Auftrag gerecht werden. Aber ich meine, es gibt auch noch sowas wie eine Programmfreiheit. Also wie soll die denn von Gerichten überprüft werden?
Ja, das ist genau das Problem, was natürlich man damit sich aufmacht. Ne? Das Bundesverwaltungsgericht betont auch, dass diese Programmfreiheit der Rundfunkanstalten ein hohes Gut ist und dass man die dringend respektieren müsse. Und es sagt auch, das fand ich einen ganz netten Satz, die Vielfalt sei ein Zielwert, man könne ihn aber nie vollständig erreichen, sondern immer nur so annäherungsweise, was natürlich auch irgendwie stimmt. Aber eben wenn über mehrere Jahre hinweg einseitig berichtet wird, dann könnte das tatsächlich die Rundfunkbeitragspflicht ins Wanken bringen. Und auch wichtig, die Rundfunkanstalten haben hier keinen Beurteilungsspielraum, sondern es kann eben folgerichtlich überprüft werden, ob sie ihren Auftrag erfüllen.
Ich stelle mir sehr schwer vor, wie man das beweisen soll, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in seiner Gesamtheit nicht ausgewogen berichtet. Das ist ja immerhin auch ein bisschen von Perspektive abhängig. Du kannst ja mal Leute bei News fragen, die werden dir das wahrscheinlich bejahen, dass das jetzt schon alles aus und vorbei sei. Hm. Wenn Stefan Dätchen vom DLF fragt, wird er wahrscheinlich sagen, wieso, ist doch alles prima. Und jeder hält sich ja für objektiv. Wie löst man das auf?
Das wird schwer, das sagt auch das Bundesverwaltungsgericht. Also es sei schwierig festzustellen, ob die gebotene Abbildung der Meinungsvielfalt und deren ausgewogene Darstellung im Angebot tatsächlich gelinge. Denn die programmliche Vielfalt sei eben nur so ein Zielwert. Und ich finde, das wirft ja auch noch ein anderes Problem auf, weil wir haben ja schon ganz lange in Zeiten von Corona etc. über False Balancing und sowas diskutiert. Also man muss sich ja dann auch die Frage stellen, das habe ich auch in meinem Artikel zu dem Urteil geschrieben, den wir euch in die Shownotes packen, muss ich jetzt jeder gesellschaftlichen Meinung, wenn sie einfach nur breit genug vertreten wird, muss ich der dann jetzt auch eine Plattform bieten im öffentlichen Rundfunk oder kollidiert das nicht auch irgendwann mit meinen journalistischen Sorgfaltspflichten als Rundfunkredakteur? Ja. Also da haben wir sicherlich dann ein kleines Problem.
Wenn das jetzt irgendwie bewiesen wird, kann dann so ein einzelnes VG den Rundfunkbeitrag kippen oder wie funktioniert das?
Nee, das kann es nicht. Das müsste dann nach Artikel 100 Grundgesetz nach Karlsruhe, also ans Bundesverfassungsgericht, vorlegen. Und das Bundesverfassungsgericht müsste das dann letzten Endes als final prüfen.
Okay, wie stehen die Chancen der Klägerin im konkreten Fall?
Ja, also nicht gut, würde ich mal sagen. Für sie heißt es erstmal, es geht zurück an den Verwaltungsgerichtshof, denn der muss ja jetzt nochmal neu prüfen. Der hat ja eben gesagt, weil er davon ausging, dass es überhaupt gar keine Rolle spielt, wie denn das Programmangebot inhaltlich sei, hat er sich damit auch nicht weiter beschäftigt. Und das genau muss er jetzt eben tun. Das Bundesverwaltungsgericht hat auch schon durchblicken lassen, dass es eher unwahrscheinlich findet, dass die Klägerin letzten Endes durchdringen wird mit ihrer Argumentation. Zum einen, weil das BFG eben 2018 noch keine Zweifel daran hatte, dass das alles so seine Richtigkeit habe und der öffentlich-rechtliche Rundfunk seinen Auftrag erfülle. Und es sagt auch, es scheint nach den bisherigen tatsächlichen Vorbringen der Klägerin überaus zweifelhaft, dass es eine Vorlage, dass eine Vorlage an das Bundesverfassungsgericht wird erreichen können.
Okay, das scheint mir eine Mitteilung des Bundesverwaltungsgerichts auch an andere Gerichte zu sein.
Genau, also ich glaube, alle Kritikerinnen und Kritiker des Rundfunks feiern das Urteil natürlich jetzt ein Stück weit, aber sollten sich wahrscheinlich auch nicht allzu viel Hoffnung machen, dass sie da jetzt in naher Zukunft die Beitragspflicht kippen können.
Damit haben wir nicht gerechnet.
Im November tagt die Herbst-Jumiko und es gibt da ein heikles Thema, über das die Justizminister sprechen wollen, nämlich einen Vorstoß aus Bayern. Bayern will Rechtsschutzversicherern die außergerichtliche Beratung und Vertretung ermöglichen, genauer einen Prüfauftrag verabschieden mit dem Ziel, die außergerichtliche Beratung und Vertretung für Rechtsschutzversicherer zu ermöglichen. Jetzt herrscht ein wenig Aufregung, vor allem bei den Anwälten. Der DAV hat sich mit einem Schreiben schon beschwert. Man habe zufällig von dem Problem erfahren. Naja, und ich habe jetzt den Anwalt Markus Hartung angerufen, weil der sich im Anwaltsmarkt gut auskennt. Er berät Anwälte und Sozietäten bei strategischen Zielen und im Berufsrecht und Marktzugangsrecht. Ich muss zugeben, Marktzugangsrecht als Rechtsgebiet kannte ich vorher noch gar nicht. Lieber Herr Hartung, schön, dass Sie für uns Zeit haben.
Hallo, danke für die Einladung.
Bevor wir den Vorschlag bewerten, vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Nehmen wir mal an, dieser Prüfauftrag würde sozusagen positiv beschieden und es käme dann zu einer entsprechenden Rechtsänderung und die Rechtsschutzversicherer dürften beraten. Was würde Ihrer Auffassung nach denn dann genau passieren eigentlich?
Also das hätte verschiedene Folgen. Zum einen würde man sich fragen, warum dann eigentlich nur die Rechtsschutzversicherer außergerichtliche Rechtsberatung betreiben dürfen und nicht auch andere Rechtsdienstleister, die es ja gibt, die aber heute nur in einem sehr beschränkten Umfang beraten dürfen, nämlich im Insolvenzrecht, im Rentenrecht und im ausländischen Recht. Das ist mir mangels irgendwelcher Informationen zu diesem Vorschlag noch nicht so ganz klar. Wenn aber die Rechtsschutzversicherer beraten dürften, dann hätte das möglicherweise zunächst mal die Folge, dass viele der begleitenden Rechtsdienstleister um Rechtsschutzversicherer herum, nämlich telefonische Rechtsberatung, Zentralkanzleien und so weiter, möglicherweise an Geschäft verlieren würden, weil die Rechtsschutzversicherer aus dem, was sie insbesondere in den Niederlanden und in England gelernt haben, anfangen würden, ihre Versicherungsnehmer rechtlich zu beraten über die Erfolgsaussichten dessen, was die wollen. Denn es ist tatsächlich so, wenn jemand eine Rechtsschutzversicherung hat, dann ruft er auch als erstes da an. Also er fragt erst in seinem Familienkreis nach, ob jemand eine Empfehlung hat. Das nächste ist die Rechtsschutzversicherung und Versicherungsnehmer haben ein hohes Grad an Vertrauen im Gespräch zu ihren Rechtsschutzversicherern. Das darf man nicht unterschätzen. Und wenn ein Rechtsschutzversicherer sagt, geh zu dem Anwalt X, dann macht das der Versicherungsnehmer auch, auch wenn er von dem Anwalt noch nie gehört hat. Wenn also der Rechtsschutzversicherer jetzt selber beraten darf, dann werden das viele Leute wahrnehmen, die das heute schon gerne möchten. Mhm. Und die Rechtsschutzversicherer werden das ihrerseits tun, weil sie ja nun die Juristen an Bord haben.
Ja, klar. Und sie werben ja auch schon dafür. Also es gibt ja schon große Leuchtanzeigen der ARAG, die da wirklich relativ deutlich wirbt, dass man da jetzt in dieses Geschäft rein möchte. Und dann verstehe ich natürlich auch, warum der DAV sehr aufgeregt ist. Stefan von Raumer, der DAV-Präsident, hatte ein Schreiben aufgesetzt. Ende September ging das, glaube ich, raus. Und da sagte er, die Rechtsschutzversicherer würden durch so einen Vorstoß zu Gatekeepern, also noch mehr, denn wenn ich sie jetzt so richtig verstehe, sind sie ja schon gewisserweise Gatekeeper, weil sie ein hohes Vertrauen genießen. Und dann verweist er noch auf eine Bundesgerichtshofentscheidung von 1961 allerdings. Da habe der BGH bereits klargestellt, dass die Rolle des Versicherers nicht mit einer objektiven, ausschließlich am Mandanteninteresse orientierten Beratung vereinbar ist. Und dann wird noch ein Beispiel aufgezogen. So ein Versicherungsunternehmen könnte ja in der gleichen Angelegenheit beide Beteiligte eines Rechtsstreits vertreten. Die können ja beide zum Beispiel bei der ARAG sein. Und das Ergebnis sei dann im Zweifel das Beste für den Versicherer, nicht aber für die Betroffenen, heißt es im DAV. Sehen Sie das auch so?
Herr von Raumer hat eine ganze Menge an Punkten, die man berücksichtigen muss. Er kommt natürlich zunächst mal von der Verbandseite und ist grundsätzlich dagegen, die Befugnis der Rechtsschutzversicherer zu erweitern. Wenn wir das mal beiseite tun, dann stellen sich in der Tat ein paar Fragen, mit denen man sich befassen muss. Denn es wäre eigentlich eine seltsame Situation, dass man im Rechtsmarkt auf der einen Seite hochregulierte Anwälte hat, mit Tätigkeitsverboten wegen Interessenkonflikten, mit eingeschränkten Finanzierungsmöglichkeiten, mit eingeschränkten Honorargestaltungsmöglichkeiten, also wirklich hochreguliert. Und auf der anderen Seite Catch-as, Catch-can, Rechtsdienstleister, die, wie Sie sagen, beide Seiten des Streits vertreten können. Ich glaube, den Rechtsschutzversicherern wäre klar, die ja selber unter strenger Aufsicht durch die BaFin stehen, das ist nicht so, als wäre das ein unreguliertes Gewerbe, dass die das überhaupt nur machen können, wenn die eine Trennung zwischen der Finanzierung und der Beratung einziehen. Ich glaube deswegen, dass die Risiken, die jetzt genannt werden, jeder vernünftige Gesetzgeber berücksichtigen würde. Er würde versuchen, was man so Level Playing Field zwischen Rechtsanwälten einerseits und Rechtsdienstleistern andererseits herstellen. Nicht völlig gleich, aber jedenfalls angleichen. Dass der Versicherer zwei Beteiligte gleichzeitig beraten kann, das passt irgendwie nicht. Der Verweis auf die Entscheidung des BGH von Anfang der 60er Jahre, die war Grundlage für die Schaffung des Paragraphen 4 Rechtsdienstleistungsgesetz. Danach darf niemand eine Rechtsdienstleistung erbringen, der auch andere konfligierende Interessen verfolgt. Und bei den Rechtsschutzversicherern sagt man, dein Interesse ist es, Geld zu sparen. Du hast also das Interesse, jemanden nicht in den Prozess reinzuquatschen, sondern ihn davon rauszuhalten, unabhängig von den wirklichen Erfolgsaussichten. Man mag von so einem Argument halten, was man will. Die ganzen anderen europäischen Länder um uns herum leben ganz gut ohne den Paragraphen 4 entsprechende Regelung. Und die Erkenntnisse, die man aus der Schweiz hat und aus den Niederlanden und aus England, wo die Rechtsschutzversicherer selber Rechtsberatung durch ihre Juristen geben können, sind sehr positiv. Es gibt keine Beschwerden von Anwälten oder von Versicherungsnehmern, die über das Normale hinausgehen. Beschwerden haben sie ja auch über Anwälte. Von daher glaube ich, es ist eine Sonderheit in Deutschland, dass wir diese Regelung haben und Rechtsschutzversicherer gerne nur als Zahlungsstelle sehen und wir machen dann den Rest, während die Rechtsschutzversicherer gerne mehr machen würden. Ich glaube auch nicht, dass diese deutsche Sondersituation auf lange Zeit wirklich zu halten ist. Aber bisher hat's gehalten. Wir waren, glaube ich, alle überrascht von dieser bayerischen Initiative und sind gespannt, wie das eigentlich mal schwarz auf weiß aussieht. Und dann kann man sich nochmal überlegen, ob das wirklich in der Umsetzung eine gute Idee ist oder nicht.
Zumal wir ja auch tatsächlich, wir haben jetzt viel über Probleme gesprochen, die kommen könnten, und ich höre doch ein bisschen den deutschen Perfektionismus heraus, wo kämen wir denn dahin und so weiter. Tatsächlich gibt es aber nun ein Problem, was den Rechtszugang angeht, und wir wünschen ja uns ja auch alle, dass die Menschen an ihr Recht kommen können. Dennoch ist es aber ja wohl so, dass die Reformkommission zum Zivilprozess der Zukunft diesen Weg nicht aufgezeigt hatte. Darauf weist der DAV ausdrücklich hin. Wie kommt das denn eigentlich?
Naja, also die Reformkommission hatte natürlich einen Auftrag, und da sich um die ZPO zu kümmern und um streitige Verfahren durch die ZPO. Und da gibt es in der Tat nur 78 und 79, die befassen sich mit der Vertretung durch Rechtsanwälte. Und es gehörte nicht zu unserem Remit, uns auch mit dieser Sache zu befassen. Es ging einfach darum, den Zugang zur Justiz zu vereinfachen und die Verfahren so zu gestalten, dass jemand, der über ein Online-Verfahren als Kläger in so ein Verfahren geht, nicht plötzlich vor einem Klageerwiderungsschriftsatz steht und dann verloren ist in so einem Verfahren. Da muss man ja auch das Ende mit bedenken. Aber die Frage des Rechtsdienstleistungsmarktes war nicht Gegenstand. Und da muss man ein bisschen Empirie auch betrachten und europäische Vergleiche ziehen, um mehr zu haben als eine Meinung, ob das gut ist oder nicht. Wir bewegen uns allerdings bekanntlich im Rechtsmarkt ja häufig auf dem Level von Meinungen. Aber das gehörte jedenfalls nicht zum Auftrag an die Reformkommission zur ZPO.
Hört sich aber natürlich gut an in so einem Schreiben des DRV. Herr Hartung, ganz vielen Dank für diese Eindrücke und die Vorbereitung. Vielleicht sprechen wir ja noch einmal, wenn wir dann das Ganze schwarz auf weiß haben. Erstmal vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, zumal aus den Innereien des Bundestags, wie ich es sehen kann. Die Hörerinnen und Hörer können es nicht sehen, aber Sie wissen es jetzt. Und deswegen vielleicht auch eine etwas eingeschränkte Tonqualität. Herr Hartung, ganz vielen Dank.
Gerne. Bis dann. Tschüss.
Tschüss. In den Shownotes findet ihr neben dem DAV-Schreiben übrigens auch einen Text von meinem früheren Kollegen Markus Jung, der für die FAZ Stimmen des DAV, aber auch der ERGO eingesammelt hat.
Das pralle Leben.
Wenn man als Mann einer Frau schreiben möchte, sie habe ein heißes Bild, ist es Zeit innezuhalten, weil womöglich nicht das Hirn der Boden ist, auf dem eine solche Idee gedeiht. Ganz dumm ist es aber, wenn man als Anwalt der Mandantin so etwas mitteilt und sich damit um das Mandat bringt. So ist es geschehen in einem Fall vor dem Amtsgericht Hannover. Der betreffende Anwalt ist 57 Jahre alt und hat seiner Mandantin, die 35 ist, ebenso eine Textnachricht geschickt und auch noch gefragt, ob sie nicht noch mehr heiße Fotos habe. Und außerdem schrieb er dies: Dein Freund hat so ein Glück.
Ja, klingt nach einem ganz normalen Umgang im Mandatsverhältnis, oder? Findest du das irgendwie unprofessionell?
Ja, ein bisschen. Sie hat das Mandatsverhältnis gekündigt. Es blieben jetzt aber noch Honorare offen, auf die der Anwalt auch weiterhin besteht. Ne? Wenn man schon nicht das Foto, weitere Fotos bekommt, dann wenigstens das Honorar.
Wenigstens das Geld.
Und das AG Hannover sagte jetzt zu Recht.
Aha, okay. Was ist denn das rechtliche Argument, mit dem sie die Bezahlung überhaupt verweigern wollte? Vielleicht fangen wir mal so an.
Genau, also es hätte eines gegeben wohl, wenn sie denn einen anderen Anwalt beauftragt hätte. In diesem Fall ging es um einen Verkehrsunfall. Es gab dann zwei Verfahren, ein Bußgeldverfahren und ein Zivilverfahren. Und im ersten Fall hat sie einen anderen Anwalt beauftragt und deshalb wurde die Klägerforderung in dem Fall gegenstandslos. Im zivilrechtlichen Verfahren sei aber unklar, ob ein neuer Anwalt beauftragt wurde. Ich weiß nicht recht, wie sowas unklar sein kann, aber so ist wohl der Sachverhalt.
Okay, also sie hätte sich dann sozusagen die Kosten zurückbehalten können, weil sie ja dann anderen Anwalt stattdessen bezahlen musste, weil sie gesagt hat, hör mal, das ist mir hier zu pervers, ich gehe jetzt zu jemand anderem. Ja, okay. Es klingt natürlich mysteriös, dass sich das nicht aufklären lässt. Hast du irgendwie rausgefunden, warum man das nicht wusste?
Nee, und es ist auch deswegen mysteriös, weil die Pressemitteilung des AG Hannover inzwischen verschwunden ist. Außerdem schiebt die Deutsche Presseagentur, die über das Ganze berichtet hat, in ihrer Meldung und zum diesem Fall noch nach. Die 35-Jährige lebe seit 5 Jahren in Deutschland und kenne den Anwalt aus einem Asylverfahren. Es ist also alles ein bisschen nebulös. Aber vielleicht eine gute Lektion, welche Messages man seinen Mandantinnen schickt und welche lieber nicht. Ihr könnt uns jetzt Feedback geben, auch um heiße Fotos fragen, die ihr aber nicht kriegen werdet. Und wir werden nächste Woche dann weitermachen mit einem ganz besonderen Gast. Weißt du, wer das ist?
Ich habe so eine dunkle Erinnerung an diese Person. Henrik, sag's nochmal kurz den Namen.
So eine gewisse Pia Lorenz wird wieder diesem Podcast auftauchen. Und wird den Satz sagen, den ich jetzt noch ein letztes Mal sagen darf. Bleibt uns gewogen.
Ciao.